Ah ja.
Hattest du gelesen, dass Marius nochmal geschrieben hat, dass er, wenn ihm noch Fragen einfallen, dass er sich nochmal meldet?
Nee, ich habe heute, ich wollte ihm eigentlich an dem Abend noch schreiben, aber der war hier ein bisschen out of order.
Alles gut, ich habe geschrieben, ich habe gesagt Dankeschön und gerne
Das
mehr
habe ich auch
davon.
gesehen.
Und er hat jetzt heute Morgen irgendwas zurückgeschrieben. Wenn ihm noch was einfällt, meldet er sich. Also Shoutout an Marius. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr auch irgendwelche spannenden Fragen habt, wir planen eine FAQ-Folge oder eine Folge mit Fragen aus der Community. Wenn ihr was wissen wollt, lasst es uns wissen. Wir sammeln im Moment noch, aber irgendwann kommt das ganz bestimmt. So, damit habe ich nämlich unser Snippet für davor geschnipselt auch schon erledigt. Bin ich nicht gut heute?
Perfekt.
Ja,
Ein Traum,
großartig.
wie ein Profi.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth. Mit Kaya und Sabrina.
Auf geht's. Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Auch in den
Und?
nächsten zwei Kapiteln.
Ja.
Nachdem ich mit einem üblen Cliffhanger sitzen gelassen worden bin.
Du hast ja Glück, dass es jetzt sofort quasi nahtlos da weitergeht.
Ja, ich hätte ihm ja schon fast was anderes zugetraut.
Naja, das Buch ist ja noch nicht zu Ende, ne?
Wer weiß, was noch kommt. Nee,
Ja.
aber wir sind tatsächlich mit dem Kapitel 25, der geheime See, erstmal wo ganz woanders, und zwar an dem Abhang, wo wir die drei zurückgelassen haben, sprich
Ja,
Bina Big.
wir sind nicht ganz woanders. Wir schließen nahtlos da an.
Ja, schon, aber nicht an dem geheimen See, wie das Kapitel heißt.
Ach so. Ah, okay. Jetzt habe ich den Bogen verstanden. Manchmal dauert das ein bisschen länger.
Alles gut.
Ja, ich bin im Moment nicht so ganz auf der Höhe. Ich bin gestern Abend tatsächlich auf dem Weg nach Hause in die falsche Richtung auf die Autobahn gefahren. Das war der Burner schlechthin, als ich das dann gemerkt habe. Ich gedacht, verdammt, von hier aus muss ich in Richtung Amsterdam und nicht in Richtung Osnabrück fahren. Aber gut. Naja. Also, wir sind an genau diesem, an dieser Felskante. Simon, Kantaka, Binabik.
Ja,
Hinter uns die Hunde von Erkühnland.
Vor uns der Abgrund.
Ja,
Und
böse
Simon
Sackgasse,
ist,
würde ich mal
ja,
sagen.
glaube, nicht wirklich bewaffnet. Simon hat ja, glaube ich, noch im letzten Kapitel so den Dolch von Beanerbeek in die Hand gedrückt bekommen, um sich irgendwie eine Waffe zu organisieren. Aber ja, sieht gerade erst im ersten Moment ein bisschen aussichtslos aus. Mein Simon sieht da zwar einen Baum, der da über die Schlucht quer drüber gefallen ist, aber auf der anderen Seite geht es auch nicht wirklich weiter.
Ja, und Binabik sagt dann auch, also alles, wo wir mit Kantaka hinkommen, da kommen die Hunde hinterher. Das hat also wenig Zweck.
Ja,
Ne?
klingt logisch.
Ja, finde ich auch.
Ja, und Beanerbeek hält auch Kantaka zurück, damit die nicht so früh zu früh angreift, weil er hat anscheinend wenigstens ein bisschen einen Plan.
Er hat, glaube ich, wie sich jetzt, also im Laufe der nächsten paar Absätze herausstellt, einen ziemlich cleveren Plan. Das Erste, was er halt sagt, ist, Simon sollte mit Kantaka bitte auf diesen Baumstamm krabbeln. Und Simon soll Kantaka weiterhin festhalten, damit die halt nicht schon auf diese Hunde losstürmt. Das sind ja, hatten wir es schon gesagt oder stellt sich das jetzt erst raus, dass das so ein Dutzend von diesen Hunden ist?
Jetzt stellt sich es auf jeden Fall ziemlich deutlich raus.
Okay. Und Binabik holt sein Seil aus dem Rucksack. Simon sagt, was will er mit dem Seil? Was soll das jetzt? Macht da eine Schlinge draus, hängt das an einen anderen Baumstamm dran und Simon krabbelt halt mit Kantaka auf diesen Baum drauf.
Kantaka, die eigentlich auch eher andere Dinge gerne tun würde, anstatt
Ja,
sich von
das.
Simon da hochzerren zu lassen.
Binabik muss ihr ziemlich deutlich sagen, dass sie da bitte mitkommen soll. Da fallen so die eine oder andere Kanuk-Befehlsform von irgendwelchen Wörtern. So bleib oder geh mit oder keine Ahnung, was er da von sich gibt. Ich habe es nicht jetzt beim Wiederlesen nicht nachgeschlagen, aber irgendwas in die Richtung ist das, was er
Also,
da so von sich gibt.
sagen wir es mal so, normalerweise schaue ich auch, ob ich eine Übersetzung finde, aber das fand ich auch so eindeutig, dass auch ohne große Kanu-Kenntnisse, glaube ich, weiß man da, was er von Kantaka will.
Yep, genau. Ja, also, und der Plan, den Binabik hat, ist relativ einfach, wenn man ein Seil hat. Der hat sich also an so einem Baumstamm festgebunden und lässt die Hunde erstmal ziemlich nah rankommen und springt dann über diesen Abgrund. Simon auf seinem Baumstamm ist völlig entsetzt, so nach dem Motto, das Seil reicht doch vorne und hinten nicht, das funktioniert doch im Leben gar nichts. Aber die Hunde waren schon so nah dran, dass ungefähr die Hälfte dieser Hunde hinter Binabik hinterher springt. Und die dann halt alle in diese Felsschlucht runtersausen. Und damit haben wir die Zahl der Hunde mal gerade eben auf die Hälfte eingedampft.
Ich glaube auch, Simon hatte einen ziemlich üblen Flashback, was das Ende von Morgan das angeht und hat sich da sehr dran erinnert gefühlt.
Ja, ja, auch so nach dem Motto, jetzt habe ich gerade wieder jemanden gefunden, der auf mich aufpasst und der ist schon wieder quasi auf und davon, ne? Mhm. Ja, da kommt dann noch so ein bisschen der unsichere Teenager raus, ne? Dem so die Bezugspersonen nach und nach wieder wegbrechen.
Yep. Ja, aber natürlich ist unser lieber Beanerbeak nicht so doof, dass er einfach so runterspringt und das nicht überlebt. Ich meine, das würde keiner von uns tun, sondern er ist, hängt nur ein paar Meter über dem Abgrund. Ich glaube, gerade mal so, dass sogar Simon ihn noch von seiner Position aus sehen kann. Mhm. Also ihm geht's hervorragend, klettert auch langsam wieder hoch. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo... Ist das schon der Moment, wo, wo er Kantaka loslassen darf?
Ja, ja, genau.
Jetzt hat aber das andere Problem, dass einer der Hunde dann auf Simon zukommt und ihn angreift. Und da hatte er auch immerhin noch die Gelegenheit, sich irgendwie einen Stock zu besorgen, den er hier irgendwo als Knüppel verwenden kann und mit dem er dann tatsächlich sich gegen den Hund erwehren kann.
Mhm. Der sitzt da wohl auf diesem Baumstamm quer drauf, also so längs quasi wie auf einem Sattel, damit er auch nicht runterfällt. Der ist wohl relativ breit, dieser Baumstamm. Und deswegen kann der Hund auch auf dem Baumstamm drüber balancieren und in Richtung von Simon kommen. Und Simon wehrt sich dann halt und der Hund fällt halt leider Gottes in diesen Felsspalt, in diesen Abgrund auch runter. Mhm. Kantaka erledigt in der Zeit einen ganzen Schwung von den anderen Hunden. Die muss da wohl richtig drunter wütend, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich hatte mir diese Hunde schon relativ groß auch vorgestellt. Also
kommt ja später nochmal was, so ganz ohne sind die nicht.
Nee. Genau. Hm. Und wir hatten ja gesagt, so 12, die Hälfte waren noch 6. Einen hat Simon jetzt auf seinem Baumstamm erledigt. Einer kommt hinter dem ersten auch auf Simon zu. Das heißt, Kantaka und Beanerbeak haben jetzt in der Zeit tatsächlich nochmal 4 von diesen Hunden erledigt.
Mhm. Ich glaube, in der Zwischenzeit wird wahrscheinlich auch Beanerbeak seine Dornen oder seine Pfeile rausgefischt haben.
Yep.
Also schiebt man es vielleicht mal da drauf, dass die Hunde die ganze Zeit gerannt sind und selber vielleicht schon ein bisschen erschöpft sind. Vielleicht macht es das einfacher.
Ja, durchaus möglich.
Mhm. Ja. Jedenfalls gehen sie trotz allem, also Beanerbeak und Kantaka, siegreich davon. Und der letzte Hund wird dann, glaube ich, auch von einem Pfeil von Beanerbeak noch erledigt. Und damit ist dann auch Simon gerettet.
Und Simon ist, glaube ich, auch danach fix und fertig. Ne? Der ist...
Ja.
Krabbelt da so mit Mühe und Not von seinem Baumstamm runter.
Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil es ist ja immerhin der Geisterjunge, der im kompletten Hochhorst rumgeklettert ist. Aber das mit dem Baumstamm macht ihm dann, glaube ich, doch ein bisschen mehr zu schaffen.
Ja, er hat sich, glaube ich, auch daran erinnert, hat aber irgendwo war, glaube ich, auch stand irgendwas, dass das deutlich tiefer und weiter ist, als irgendwo auf dem Hochhorst hin und her zu springen. Ne?
Ja.
Das stand da, glaube ich, auch genauso. Irgendwo im Text, ich finde es jetzt nur nicht so schnell natürlich.
Ja, das kriege ich jetzt gleich auf die Schnelle auch nicht hin, aber ja, das hatte ich dann auch immer gedacht. Ja, so geht's mir auch.
Ja, die Entfernung machte ihn schwindelig. Sie war weit größer als der Sprung von der Mauer zum Grünengelturm. Also unser Grünengelturm mal wieder, ne?
Ja, als wenn der nicht schon hoch genug gewesen wäre.
Hm. Okay.
Jedenfalls haben sie jetzt anschließend Gelegenheit und Zeit, um sich mal die Hunde oder das, was von denen übrig ist, genauer zu begutachten.
Mhm.
Und die Hunde tragen ein Brandmal, und zwar das Brandmal der Sturmspitze.
Ja. Yep.
Und im Gegensatz dazu fällt aber Simon auch noch das Halsband auf.
Moment, langsam. Sturmspitze, was fällt dir denn dazu ein? Hatten wir das schon mal?
Die hatten wir schon mal irgendwo erwähnt, ja.
Okay, weißt du noch, wo sie war?
Ganz, ganz weit oben im Norden.
Ja, gut. Nur mal so fürs Protokoll. Wir hatten sie schon, ich weiß aber auch nicht mehr genau wo. Und mein allwissender Obsidian, der weiß das leider auch noch nicht, weil soweit bin ich noch nicht. Ich bin mit meinem Datenbank, also zur Erklärung für unsere zuhörenden Personen, ich erstelle da im Moment so eine relativ große Datenbank, bin aber erst in Kapitel 10. Das heißt, ich glaube, die Sturmspitze hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber ich hole auf. Ich hoffe, dass ich dann bald auf dem Stand der Dinge bin, dass wir das dann... quasi immer gleich greifbar haben. Ja, also die Sturmspitze, genau. Und Moment, ich möchte dazu noch was sagen.
Das Mal der Nornen? Zeichen,
genau, das Mal der Nornen. Hatten wir Nornen schon?
So auf Anhieb würde es mir jetzt nichts sagen. Ich habe einfach mal gegoogelt, was das in der heutigen Welt hergibt. Da hätte ich anzubieten, die sind kommen aus der nordischen Mythologie. Würde ja wieder passen, weil das ja da oben in dem Gebiet von Rimmersgard ist und das ja eh alles so nordisch angelegt ist. Und da sind es schicksalsbestimmende weibliche Wesen.
Okay. Also ich kenne das aus der nordischen Mythologie. Es gibt die drei Nornen, die unter dem Weltenbaum, unter der Weltenesche Yggdrasil sitzen und spinnen. Deswegen liegen mir die natürlich auch näher. Und es gibt drei Nornen. Es gibt die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ein Schelm, wer jetzt an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte denken muss. Die Nornen heißen Urd, Skuld und Verdandi. Aber tatsächlich haben die mit den hier erwähnten Nornen nicht so viel gemeinsam. Wir kommen nachher auch nochmal auf die Nornen zurück.
Ja, bestimmt.
Von dessen wegen, okay, aber ich war mir nämlich ziemlich sicher, dass wir uns so mal in so einem Halbsatz schon über Nornen unterhalten hatten, wo ich dich auch so ein bisschen ausgebremst habe.
Ich glaube, das kommt auch eher daran, weil wir irgendwann mal eher so die griechische Version davon hatten.
Ja, kann auch sein. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Aber wir hatten jedenfalls das schon mal zumindest angerissen. Das weiß ich wohl. So, und jetzt zum Halsband. Danke. Mir geht das immer ein bisschen zu schnell. Ich werde dich heute noch ein paar Mal öfter bremsen, weil ich noch irgendwas zu sagen habe.
Wir werden uns schon einig werden.
Ach klar, hat ja bis jetzt immer geklappt. So, das Halsband, weiß auf weiß.
Und ja, aber die Schnalle ist doch das Wichtige. Wiener Beck hat's beinahe übersehen, ja? Simon hat's gesehen. Es hat eine Schlange, und zwar aus gehämmertem Silber in Gestalt eines sich windenden Drachen. Und da sagt Simon, Moment mal, das kenne ich, das sind doch, die Schnallen sind das Zeichen der königlichen Hundezwinger.
Yep.
Vom Hochhorst. Also, wir haben jetzt etwas, das Richtung Norden zeigt und etwas, das Richtung Hochhorst zeigt.
Gut. Erlaubt uns das hier jetzt schon in irgendeiner Weise irgendwelche Schlüsse?
Jägermeister.
Ja, sehr gut. Wir haben uns ja über diesen, in Anführungszeichen, Jägermeister sehr kaputt gelacht, weil Jägermeister und Übersetzung und ob die nicht vielleicht dann doch den Meisterjäger meinten, so ungefähr jedenfalls. Das war, glaube ich, in der letzten Episode, ne? Kann das sein?
Ja. Letzte oder vorletzte, irgend sowas.
Ja, also der Meister, der Jäger, der hinter den Entflohenen her ist, im Auftrag von König Elias tatsächlich, ne?
Ja, hinter den Entflohenen, ja. Das lassen wir mal so stehen.
Richtig, genau. Das lassen wir mal so stehen. Welche Entflohenen, da werden wir uns sicherlich nachher noch mehr drüber unterhalten. Ich ahne das schon.
Das heißt hier nachher, so lange brauchen wir gar nicht warten.
Okay, gut.
Jedenfalls wollen sie beiden ja nach wie vor auf den Weg zu Geloe machen, weil da erhofft ja wenigstens Beanerbeek sich irgendwo einen sicheren Obdach zu finden. Und auf dem Weg dorthin hören sie aber Schreie.
Und Bellen.
Und Bellen. Und Simon wäre nicht Simon, wenn er nicht sagt, naja, also komm, da müssen wir schon irgendwie helfen. Das kann ich nicht so einfach ignorieren. Mhm. Also ist Beanerbeek nicht wirklich recht, aber was soll er machen, außer Simon hinterher zu rennen, der sich da schon irgendwo in Bewegung gesetzt hat?
Ja, da und kommt dann wieder eine der netten Jikanuk-Weisheiten zum Tragen. Wer ein hungriges Wiesel in der Tasche trägt, ist selber schuld.
Nicht, dass Simon in Beanerbeeks Tasche passen würde. Wir landen auf jeden Fall auf einer Lichtung, wo, einer der weißen Hunde versucht irgendwo jemanden von einem Baum runterzuholen.
Ja, aber einer von den weißen Hunden, der sogar noch größer ist als die wir vorher hatten, ne?
Also auf jeden Fall ist da dann die erste Angreiferin Kantaka. Und ja, ich glaube, bei dem Kampf hat sich Beanerbeek dann auch irgendwann Sorgen gemacht um seine Wölfin, weil so eindeutig ging der Kampf nicht aus. Vielleicht hatte der Hund auch ein, zwei Minuten mehr Zeit zum Ausruhen, während er da unten um den Baum rum gekurvt ist.
Und, ja, das finde ich macht total Sinn, weil dieser Kampf ist ja so, ich sag mal, ausgeglichen, dass Beanerbeek sich nachher genötigt fühlt, da einzugreifen. Mhm. Und Simon hat so seinen nächsten Angstmoment, so nach dem Motto, um Himmels Willen, jetzt stürzt sich der Troll auch noch in diesen Kampf zwischen Wolf und Hund. Aber er geht Gott sei Dank zugunsten des Wolfs und des Trolls aus. Die erledigen also den Hund dann auch noch. Ja?
Ja, auf jeden Fall schauen wir dann mal, wer da auf dem Baum hockt. Und eine von den beiden Gestalten kennen wir. Es ist Malachias.
Ja. Yep. Und wir hatten noch vorhin die Diskussion, wer wann was zuerst erwähnt hat. Wann hatten wir denn Malachias das erste Mal?
Also ich bilde mir ein, wir hatten Malachias zum allerersten Mal, ich habe nämlich vorher ein bisschen gesucht, in der Kapelle, wo wir eine Gestalt in einem Lederwams rumschleichen gesehen haben. Und etwas genauer hatten wir Malachias dann im Grünengelturm, wo er genauso wie Simon rumgeklettert ist und Simon ihn quasi gestellt hat, bevor er ganz flüchten konnte.
Ja, genau. Also das erste Mal wirklich, als Simon in der Kapelle Elias und Josua belauscht hat, da war Malachias auch anwesend. Und dann danach nochmal im Grünengelturm, genau.
Ja.
Und dann auch nochmal in Erkester, da hat er ihn gesehen, als er mit Jeremias da unterwegs war. Hm?
Genau.
Mhm.
Gut. Ja, jedenfalls ist Malachias auch nicht alleine, sondern hat ein kleines Mädchen bei sich, das allerdings bewusstlos ist.
Mhm.
Also die beiden, also Binabik und Simon, holen die anderen zwei dann da runter von dem Baum. Haben aber dann schon wieder die nächsten Probleme, weil sie hören schon wieder ein Horn und Hundegebell. Also ist wohl wieder irgendwo mit Feinden zu rechnen. Und Binabik schickt Kantaka weg, in der Hoffnung, dass die irgendwo eine falsche Fährte legen kann.
Ja, und auch mit der Begründung, dass es an der Stelle jetzt von den Spuren her so ein Durcheinander ist, dass die Hunde vielleicht nicht unbedingt wissen, hinter wem sie jetzt her müssen.
Mhm. Und eben in der Hoffnung, dass dann die Spur, der sie folgen, die von Kantaka ist. Also sie müssen sich jetzt auf jeden Fall irgendwo ein Versteck suchen. Sie finden da auch irgendwo einen Felsen, der ein bisschen von Bäumen umringt ist. Wie war das? Sein Sockel war dicht von Bäumen gesäumt, die ihn umringten wie kleine Kinder ihren Großvater, dem sie helfen wollten, zum Abendbrottisch zu humpeln.
Ach, es ist so schön. Wirklich. Ja. Ich finde die sprachlich einfach. Ich achte jetzt natürlich noch viel, viel mehr drauf, als wenn ich es sonst gelesen habe. Ich weiß, dass ich es sonst schon immer gut fand. Ich muss mich tatsächlich wirklich nochmal hinsetzen und auch die Übersetzung vergleichen, also wie das da im Original ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass es, also ich habe das Gefühl, dass es schon relativ passend übersetzt ist. Keine Ahnung, ob das so stimmt, aber ja.
Ja, das wäre schon sehr viel künstlerische Freiheit, wenn du sowas ganz anders übersetzen würdest.
Ja, natürlich, natürlich.
Jedenfalls, oben auf diesem Felsen verstecken sie sich, aber gerade Binabik und Simon sind da schon so weit am Rand, dass sie da dann schauen können, wer da auf die Lichtung kommt und dem Gespräch ein bisschen folgen können. Da kommen nämlich Minimum zwei Reiter, also erstmal glaubt nur die beiden, umringt von Hunden. Einer, dessen Pferd sehr gechillt ist, trotz der Hunde, und ein weiterer, dessen Pferd da ein bisschen nervöser ist. Und wir hätten da, wie hieß er jetzt wieder?
Heerfers. Ja, Baron Heerfers und Ingen Jäger.
Jäger, den meinte ich. Den Meister Ingen. Also da hätten wir unseren Jägermeister.
Ja, yep. Und Jäger und Jäger ist ja durchaus auch etwas, was sich etymologisch relativ ähnlich ist, was man ja dann auch mal... Ja gut, wobei wir natürlich dann wieder dabei sind, dass das alles nordisch anmutend ist und der Rückgriff auf eine nordische, / germanische Sprache ist da ja relativ nah. Also es gibt tatsächlich noch eine ganze Menge mehr solcher Namen, die so diese nordischen Assoziationen haben, die im Deutschen fast ganz gleich sind oder sehr, sehr ähnlich klingen. Ne? Also Sangfugol fällt mir dazu nur so ganz spontan ein. Ne? Also
wir erfahren auch, dass dieser Meister Ingen ein Rimmersmann ist. Ich glaube, das sieht man ihn auch an.
Jein. Ein Schwarzrimmersmann.
Ja.
Ja. Ja. Ordnung muss sein. Nein, es wird der Unterschied wird nicht erklärt. Es ist tatsächlich so, dass Binabik und Simon sich später darüber unterhalten und Binabik dann sagt, er vermute, dass Ingen Jäger ein Schwarzrimmersmann ist. Und diese Schwarzrimmersmänner sind halt. Leben von den Rimmersmännern getrennt, noch weiter nördlich, noch viel zurückgezogener. Deswegen auch ein bisschen anderer Akzent. So, aber mehr Unterschied wird so in diesen Kapiteln jedenfalls noch nicht erklärt. So. Aber so viel Ordnung muss sein.
Jedenfalls haben wir auch noch den Baron Heerfers, sagt das so?
Ja.
Der ja eigentlich auch ein Kumpan Fengbals ist. Und offensichtlich, was wir so aus dem Gespräch der beiden raushören, waren Malachias und das Mädchen wohl zumindest zeitweise Gefangene dieser Gruppe. So kam es für mich rüber.
Durchaus möglich.
Weil und zwei Gefangene sind entkommen.
Ja, wobei die Frage ist natürlich, ob die Gefangene waren, also ob die beiden in ihrem Gespräch sich jetzt darauf beziehen, dass sie Malachias und das kleine Mädchen gefangen hatten, oder ob die sich darauf beziehen, dass sie von Elias den Auftrag haben, zwei Gefangene wieder zu beschaffen, was sich dann tatsächlich auf zumindest ansatzweise Prinz Josua und eventuell auch Simon beziehen würde. Also wen die da jetzt jagen, finde ich, ist noch nicht so ganz 110%ig eindeutig.
Doch, ich finde schon. Gefangene, spottete Herfers, ein Junge und ein kleines Mädchen. Glaubt ihr, das seien die Verräter, hinter denen Elias so eifrig her ist?
Ja, eben.
Ja, aber das...
Das sind die. Die sind, glaube ich, nicht die, hinter denen die eigentlich her sind.
Ja, aber wie gesagt, das wirkt so ein bisschen so... Aber Herfers, also weiß ja zumindest, dass wir von einem Jungen oder einem kleinen Mädchen reden. Woher wüsste er das sonst? Deswegen...
Ah ja, okay. Aber vielleicht hat er die ja auch gesehen und ich sag mal, flapsig formuliert, könnte es ja auch sein, dass das ein Beifang ist. Mhm. Dass die aus irgendwelchen Gründen halt diese zwei Gefangenen, sei es Josua oder wen auch immer, im Auftrag des Königs suchen und dann so im Vorbeigehen die beiden auch noch mitnehmen, warum auch immer. Und die Frage ist natürlich auch, wenn die vor den Jägern weggelaufen sind, haben sie sich ja quasi auch selber verdächtig gemacht.
Ja, ein Junge und ein kleines Mädchen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das lässt mir sogar noch mehr Interpretationsspielraum. Es fehlt ja noch jemand anders von der Burg.
Wer fehlt denn noch von der Burg?
Miriamel.
Die ist ja nun in Meeremund krank. Angeblich. Ja, das ist halt die Frage, ne? Die Frage ist halt jetzt wirklich, es wird nicht 110%ig aufgeklärt. Die suchen Gefangene. Aber welche Gefangenen jetzt in dem Moment genau, wird nicht erwähnt. Das heißt, hier ist noch ganz viel Interpretationsspielraum. Ich sage, es kann ja auch, also Josua war ja gefangen. Es kann natürlich sein, dass Elias die jetzt ausgeschickt hat, um Josua einzufangen, in Anführungszeichen, weil der ja in der Steinigungsnacht auch verschwunden ist. Von dem wissen wir ja auch noch nicht, wo er geblieben ist. Wir wissen, dass Pryrates hinter Simon her ist, weil Simon dieses Ritual in der Steinigungsnacht gesehen hat. Da kann natürlich auch Pryrates dem König gesagt haben, dass Simon auch ausgebüxt ist, wie auch immer, dass der die dann auch auf Simon mit angesetzt hat. Vielleicht jagen sie auch die Prinzessin, die ja angeblich krank in Meeremund weilt.
Aber so gesehen muss sich ja, wie gesagt, dieses ein Junge und ein kleines Mädchen ja nicht unbedingt auf die beiden auf den Baum beziehen.
Richtig. Durchaus. Ja, ist also, ne?
Kommen wir später nochmal dazu.
Ja, also um es mal so ganz präzise auf den Punkt zu bringen, wen die da jetzt eigentlich suchen, wissen wir nicht. Sie haben aber zumindest den Jungen und das kleine Mädchen da auf dem Baum gefunden.
Jedenfalls, nachdem dann der Rest der Gruppe noch aufgeschlossen ist, da sind ja noch mehr Reiter mit dabei, machen sie sich dann doch auf den Weg, weil dann auch die Hunde sich für eine Fährte entscheiden und das, jetzt sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, glücklicherweise die von Kantaka ist, weil ich glaube, ein paar waren da auch schon um diese Steine und Bäume rum, wo eben die vier sich verstecken. Und ja. Die machen sich, wie gesagt, weiter auf den Weg und die Lichtung ist dann erstmal wieder leer und die vier können runterkrabbeln. Das Mädchen ist bewusstlos, das kleine Mädchen, das bei Malachias Gesellschaft geleistet hat. Das wird von Simon getragen. Also ich finde dann irgendwann auch sehr faszinierend, dass Simon nicht nur die Kraft dazu hat, zu rennen, das Kind zu tragen, also ein 10-jähriges Mädchen, egal wie schmal das ist schon mal ein ganz schönes Gewicht, und dann auch immer noch Fragen zu stellen.
Ja gut, wobei das mit den Fragen stellen ist bei Simon, glaube ich, auch irgendwie was, das kann der immer. Also irgendwelche Fragen so fallen ihm ja permanent ein. Ne? Also,
so wichtig wie atmen.
Ja. Andererseits, was willst du auch sonst machen? Ich meine, dieses Mädchen kriegst du ja sonst auch nirgendwie mit. Ich meine, Malachias hätte ja vielleicht mit anfassen können. Ja, Kantaka ist weg, weil ne, die hat ja die anderen nun auf eine falsche Fährte gelockt. Bina Big kann es auch nicht. Der ist ja nun wahrscheinlich selber nicht viel größer als das kleine Mädchen.
Ja, Malachias ist wahrscheinlich auch schon. Malachias ist auf jeden Fall kleiner als Simon.
Ja.
Der ist auch als, gerade weil wir vorhin das mit dem Turm hatten, da ist da auch als sehr klein beschrieben worden.
Mhm.
Aber ungefähr in dem gleichen Alter wie Simon.
Mhm.
Ja. Also Simon ist halt einfach der kräftigste. Gut, also trägt er
ja, das wobei Mädchen. Wobei ja auch immer sehr viel, wenn denn darüber gesprochen wird, sehr viel in Anführungszeichen Wert darauf gelegt wird, dass Simon halt auch wirklich verdammt groß ist. Ne? Also, dass er fast so groß ist wie der große Isgrim, nur sich nur halt schlecht hält, falls du dich an die Szene erinnerst, als er den dann nachts geweckt hat. Da sagt die Isgrim nur dann halt so nach dem Motto, boah, der ist ja verdammt groß, wenn er sich gerade halten würde, ne?
Nee. So, ja, sie stolpern, rennen, was auch immer, weiterhin durch den Wald, begleitet von großen grauen Eulen.
Großen grauen Eulen, ja.
Großen grauen Eulen, ja.
Warum mehrere?
Warte, wo haben wir sie denn?
Ich weiß, welche Stelle du meinst. Mehrere, ja. Einmal sah Simon eine große graue Eule, die wie ein Gespenst durch die Äste über ihn schwebte. Später bemerkte er eine zweite, der ersten so ähnlich wie eine Zwillingsschwester. Niemand behauptet, dass das zwei waren.
Meinst, ja.
Es könnte auch die gleiche Eule gewesen sein.
Die zweimal drüber flog, oder was?
Ja.
Könnt ihr auch fies sein und sagen, vielleicht war eins davon keine Eule.
Vielleicht auch beides nicht.
Wer weiß.
Wer weiß.
Ja. Du das Kommentarschild.
Nö. Das ist tatsächlich, also, da kommen wir später nochmal zu. Also das ist tatsächlich eines der großen Mysterien in diesen Büchern, die noch nicht so 110%ig geklärt sind.
Schade, dann kann ich wenigstens ungehemmt meine Theorien in die Gegend schmeißen.
Ja, auf jeden Fall. Das kannst du sowieso.
Ja, schließlich kommen wir auf jeden Fall irgendwann an einem großen See an.
Am Abend.
An dem eine Hütte, in dem eine Hütte steht, so rum. Und Simon schien es, als sähe die Eule in die Hütte fliegen. Aber kann natürlich auch sein, dass er einfach nur müde war. Ja, und Kantaka ist auch da. Juhu. Also, die rennt ihnen entgegen, sie ist entkommen. Und wir sind jetzt alle sicher an, ich gehe jetzt mal stark davon aus, was ist sonst an Gelues Haus.
Ja, wird ja im nächsten Kapitel dann auch gleich aufgeklärt, dass das Gelues Haus ist.
Ne? Genau, also, und ich muss noch sagen, das passt natürlich, jetzt sind wir an dem See, nachdem das Kapitel benannt worden ist, der geheime See.
Ja, doch. Genau, da sind wir jetzt. Ja, im Gegensatz zu dem Kapitel, was jetzt kommt, war das jetzt noch relativ kurz abgefrühstückt, ne?
Ja.
Ich glaube, gleich kommt noch so richtig,
ja, einiges. Und das nächste Kapitel strotzt vor Anspielungen.
Ja, ich weiß. Ich habe das Kommentarschild schon in der Hand. Siehst du es denn noch gar nicht?
Ja, ja. Doch, doch.
Gut. Also, dann haben wir noch was zu Kapitel 25.
Wenn wir hier schon bei Anspielung sind, dann kommen dann noch ein Zitat. Eine Ahnung von Stille lag über dem Wasser, von stummen Geheimnissen, die nur dem ewigen Wald bekannt waren.
Ja, ich habe es auch unterstrichen. Ich fand es auch wunderschön. Kapitel 26 in Gelues Haus oder Hütte oder wie auch immer.
Bei mir heißt es in Gelues Haus.
Ja, aber ich habe eigentlich eher so das, was wie das beschrieben wird, ist es glaube ich eher eine Hütte. Kurz vorweg, die Beschreibung von der Hütte ist ja nun sehr, ja immer mal hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Welche Sage erinnerst dich das? Kennst du die Hütte der Baba Yaga?
Auf die Frage hin hätte ich das jetzt wahrscheinlich noch am ehesten geantwortet, weil so vom Aufteilung her vielleicht auch irgendwo an eine Jurte denken muss, aber ja.
Also die, dann Baba, auch so die Baba Yaga ist in der slawischen Sagenwelt beheimatet und die hat tatsächlich ein Haus, das auf Hühnerfüßen steht.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Und dieses Haus steht ja auf Stelzen im See.
Nein. Ja, kommt vielleicht dann im nächsten Kapitel. Also es steht auch auf Hühnerfüßen oder auf Vogelfüßen. Ich weiß aber nicht, ob es dieses oder es kann auch sein, dass es erst dann in dem nächsten Kapitel kommt.
Ja, kann schon irgendwo da sein, wenn er rausgeht mal. Aber da sind allgemein so viele Vogelanspielungen in diesem Kapitel.
Ja, definitiv. Denn als unsere kleine Reisegruppe an der Hütte ankommen, werden sie von Gelue erwartet, die da schon im Türrahmen steht. Und alleine Gelue wird ja schon sehr vogelartig beschrieben, ne? Also breites, sonnengebräuntes Gesicht, voller Falten um Augen und Mund, dunkles Haar mit Grau durchsetzt, aber kurz geschnitten. Mhm. Und die Augen eines würdigen Vogels aus dem Hochgebirge. Mhm. Mit alten, wissenden Augen und gelbe Augen mit großen, kohlschwarzen Pupillen. Unter schweren Lidern. Ja. Wer muss da auch an eine Eule denken?
Ja.
Gut.
Deine hochgehobene Hand sieht man ja nicht. Aber ja, hier. Ja, ich, also dann sage ich es eben gleich, ich würde mich nicht wundern, wenn auch die Eule, die wir vorhin im Wald quasi schon gesehen haben und die dann natürlich auch noch über dem Haus landet, wenn das alles Gelue war. Oder zumindest, was weiß ich, ihr Verstand, der durch die Gegend fliegt. Wie auch immer, also es wird uns hier quasi aber auch mit dem kompletten Gartenzaun um die Ohren gehauen.
Aber es wird nicht explizit geschrieben, ne? Es wird nur immer angedeutet.
Aber sehr vehement.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz bittet sie die ganze Reisegruppe rein, kümmert sich dann auch erstmal um das Mädchen. Das kleine Mädchen heißt übrigens, ich glaube, das haben wir vorhin nicht erwähnt, Lelith.
Lelith, ja. Oder Lelith oder wie auch immer. Ja.
Und wird zurzeit, als sagt Malachias, das wäre seine Schwester.
Ich würde gerne noch mal viel weiter vorne einhaken. Mhm. Das erste ist, dass Binabik Gelue begrüßt mit Valada Gelue. Valada ist ein Rimmerspack-Titel, würde ich es fast nennen. So eine Anrede für eine weise Frau. Mhm. Das nächste, was...
Ja. Haben wir schon vorher mal erklärt gehabt, Simon erklärt hat, dass er zu Gelues Haus möchte.
Wir sind ja nun nebenbei auch so ein bisschen auf der Spur danach, was ist Gelue, wer ist Gelue, wo kommt Gelue her? Nachdem ich dieses Kapitel gelesen habe, hatte ich tatsächlich so einen kleinen Tom Bombadil-Moment. So,
schöner Vergleich.
Wo kommt sie her, wo geht sie hin, was ist sie überhaupt? Mhm. Und er sagt, also Binabik sagt dann das nächste, Binbines Minta Hokis erbittet eure Hilfe. Die Antwort von Gelue ist, Binabik, spar dir deine Nabanei-Phrasen.
Nochmal kurz zurück zu Gelue. Ich finde sie nämlich, also ich habe sie bisher nicht gefunden, nachdem das Personenregister im Anhang nach Völkern gegliedert ist. Ich finde Gelue nicht.
Ja.
Also ich habe Barimmersmann, der ist ja... logisch gewesen, aber man findet sie auch nicht bei anderen. Also, ja. Und auch bei den Geschöpfen ist sie nicht. Also, sie steht tatsächlich nicht im Anhang. Oder ich habe sie einfach nicht gefunden. Also, ich lasse mich gerne von irgendjemandem eines Besseren belehren.
Also, es ist tatsächlich so, dass das auch in der Ted Williams-Fangemeinde ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schlussendlich geklärtes Rätsel ist. Es gibt da verschiedene Theorien. Die kann ich dir aber jetzt noch nicht alle ausbreiten, weil viele von den Theorien, dafür müsstest du erst noch andere Dinge wissen. Demzufolge habe ich jetzt tatsächlich eine Notiz gemacht für irgendwann mal auch eine von den Fragen. Wer, was ist Gelue? Wo kommt Gelue her? Weil es halt sehr, sehr interessant ist, weil Gelue auch sehr, sehr alt schon ist. Und mit sehr alt meine ich nicht 80 Jahre, sondern sehr, sehr, sehr alt.
Ja, wobei wir auch da immer noch nicht geklärt haben, wie alt zum Beispiel Trolle werden und solche Sachen. Aber ja, Gelue ist schon eher ein sehr interessanter Charakter, sagen wir es mal so.
Und auch ein sehr interessanter Charakter bezüglich auf die Frage, die der Marius gestellt hat, wie wir das Frauenbild sehen, das Ted Williams in seinen Romanen zeichnet, ne? Ich finde nämlich tatsächlich, dass in seinen Büchern erstaunlich viele starke Frauen vorkommen. Also wir hatten ja, die Frage kam eigentlich nach der Folge, als wir uns über Nessa Lanta unterhalten haben, die ja so eigentlich eher so diese klischeehafte, typische, ich gucke nur nach meinem Vorteil Frau ist.
Was aber in dem Moment nicht heißt, dass sie nicht stark wäre, weil das musst du ja in der männerbeherrschten Welt erstmal durchsetzen.
Natürlich. Aber daraufhin habe ich mir dann auch mal so ein paar Gedanken gemacht, was für andere Frauen wir auch bis jetzt so kennengelernt haben. Es sind jetzt noch nicht so viele, aber wir kriegen noch einige ganz interessante Frauentypen. Das Und Geloe ist sicherlich eine der ersten, die wirklich viele Fragen aufwirft.
Mhm. Ja. Hm? Ja, mir ist jetzt in Bezug auf die auf das Anspielung auf ihr Alter noch was anderes aufgefallen. Das kommt aber erst zum Ende des Kapitels.
Okay. Hoffentlich vergessen wir das bis dahin nicht alles wieder.
Das kann natürlich passieren, aber das Risiko müssen wir jetzt eingehen.
Irgendwann fällt uns das ja auch wieder ein. Jedenfalls, wir sind jetzt in dieser Hütte, die mich persönlich sehr an diese Baba Yaga erinnert.
Ja, und Simon an das Chaos beim Dr. Morganis.
Richtig, das Studierchaos, also Schriftrollen, getrocknete Kräuter, Tierknöchel, Tierfelle, alles Mögliche findet sich in dieser Hütte. Ich finde halt eher Hütte, weil ein Haus verbinde ich eher mit gemauerten Wänden. Eine Hütte ist eher so mit Holzwänden. Also ja.
Ja, wie gesagt, in meinem Kopf, wenn ich das, das Bild aus meinem Kopf übertragen würde, hätte ich da wirklich eher so das Innenleben von so einer Jurte, von so einer großen.
Mhm.
Aber nachdem wir hier schon eben bei der Beschreibung des Innenlebens sind, dieser Hütte, ist mir da und ich da schon das Gefühl hatte, wir sind, haben gerade wieder Absätze, die gespickt sind mit diversen Anspielungen, kam mir dann in den Sinn, bei neben den Schriftrollen lagen ein Stapel Pergament und ein Federkiel in einem aus einem weiteren Tierschädel gefertigten Tintenfass. So. Dann muss ich natürlich sofort an den Bund der Schriftrolle denken und überlege, ob sie da auch dazu gehört.
Jetzt kommt wieder das Kommentarschild. Klärt sich relativ zügig.
Ja, wobei, da würde ich jetzt dann einfach mal kurz meine Theorien, also was heißt hier meine Theorien? Das sind nicht mal meine, das sind die von Maya-Blümchen, einfließen lassen.
Also liebe Grüße. Maya-Blümchen heißt Miriam, ne?
Mhm.
Ja, ne? Weil ich verwechsel das immer. Ja,
ja, ich Miriam. Weiß, aber das wird nicht besser. Weil sie ja gemeint hat, es würde passen zu aus jedem Volk oder aus jeder Region, quasi wäre einer aus dem im Bund der Schriftrolle. Da würde zu den Trollen würde Okekuk passen, zu den Erkenländern würde Morganis passen.
Mhm.
Geloe würde ich jetzt auf den ersten Blick irgendwo erstmal bei den Rimmersmännern einsortieren.
Mhm. Okay.
Oder wenn du schon anfängst, oder sie steht ein bisschen außerhalb, weil ja, wenn du anfängst mit sie ist so alt und so unfassbar und schwer einzuordnen, vielleicht steht sie da so ein bisschen außerhalb. Weil Miriam hat dann noch die Nabanai, die Hernistiri, Rimmersmänner, die Thing-Leute und eventuell noch die Sisi mit eingeordnet. Da wären wir ungefähr bei 7. Wo wir noch nicht so ganz sicher, waren, wo Janauga einzuordnen ist.
Schauen wir mal, ob sich das im Laufe der Zeit. Also ich habe hier schon eine Liste der Träger Träger des Schriftrollen, wie sagt man? Ja, oder Mitglieder. Im Bund der Schriftrolle, wie auch immer. Aber mehr als Okekuk, Morganis und Janauga sind da definitiv noch nicht fest drauf notiert. Alles andere sind ja bisher Spekulationen.
Ja, aber wie gesagt, bei nachdem wir jetzt schon so viele Anspielungen haben, hätte das so gut gepasst bei Geloe.
Ja, gucken wir mal. Vielleicht lüftet sich dieses Rätsel ja noch im Laufe der Zeit. Aber nette Assoziation da mit den Schriftrollen, Feder, Kiel, Tintenfass, da zu denken, ja, könnte ja auch sein, dass sie, ja.
Mhm. Ja, jedenfalls während Geloe sich um das Mädchen kümmert, um das Verwundete, sorgen erstmal Binabik und Simon für ihr eigenes leibliches Wohl und dass sie etwas zu essen bekommen.
Mhm.
Und ja, sie hat da, glaube ich, irgendwie Suppe oder irgendwas in der Art schon auf dem Feuer, wo die sich dann bedienen können. Und ja, Binabik anscheinend auch ein bisschen versucht, Simon zu ärgern. So, frag lieber nicht, was da drin ist. Wo er von Geloe einen kleinen Anschiss bekommt, so, ja, komm.
Macht dem Jungen jetzt nicht auch noch Angst, ne?
Ja, der bekommt ja Magenschmerzen.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, dem Mädchen geht's gar nicht gut. Malachias hält sich eigentlich so ziemlich im Hintergrund. Und es ist dann erstmal Zeit für eine Pause und Simon dämmert wieder ein bisschen weg. Also gefühlt, also Simon nimmt sowieso, glaube ich, jede Chance wahr, wo er schlafen kann, schläft er, während Binabik gefühlt gar nicht schläft. Ich glaube auch, als sie wieder wach werden, unterhalten sich auch Geloe und der Troll. Simon ist ein bisschen traurig darüber, dass er nicht so viele Besitztümer hat, weil Binabik anscheinend auch einen neuen Lederbeutel bekommen hat, den er da gerade zusammennäht. Und ja, Simon hätte wenigstens gerne ein Messer.
Ja, aber sich ein bisschen zur Wehr zu setzen. Ne? Menschen in Abenteuer besaßen immer Schwerter oder wenigstens einen scharfen Verstand. Oder Zauberkraft. Das klingt so wie so ein Jump, nein, so ein Adventure-Abenteuerspiel, so nach dem Motto, ich muss noch 5 für Zauberkraft und 3 für Verstand und 17 Geschicklichkeit für den Schwertkampf addieren oder keine Ahnung was. Ja, gut.
Oder allgemein so ein Rollenspiel.
Ja, genau.
Pen and Paper. Ja. Auf jeden Fall fragt dann auch Simon, ob Geloe denn schon weiß, dass Dr. Morgenes tot ist. Sie weiß es anscheinend schon.
Mhm.
Was ich auch ganz interessant fand, ist, sie fühlt Morgenes Zeichen auf Simon.
Ja.
Was mich da eher gewundert hat, nur Morgenes, nicht zufällig auch Pirates?
Oh ja, das ist ein sehr guter Einwand. Das finde ich jetzt mal, ja. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Bin mal gespannt, was unsere Zuhörenden dazu alle sagen.
Ja, weil irgendwo ist er ja zumindest beim letzten großen Traum von Simon in Simons Kopf rumgegeistert.
Ja, finde ich einen super guten Einwand. Durchaus mal überlegenswert. Ist mir nicht aufgefallen, aber... Also, du kannst natürlich davon ausgehen, dass Pyrates da sicherlich auch seine Spuren hinterlassen hat. Die Frage ist jetzt tatsächlich... Besteht die Verbindung noch? A. B. Spürt Geloe es und sagt nichts? Oder spürt sie es nicht, weil nichts, weil da nichts ist? Das ist ja dann auch wieder so. Weißt du, wie ich meine?
Also je nachdem, was jetzt noch kommt, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass die Verbindung zwischen Pyrates und Simon vielleicht abgerissen ist, weil dieser letzte Traum, da war ja schon, hat ja noch jemand anders Anspruch auf Simon erhoben.
Ja.
Und davon scheint ja eventuell Geloe doch ein bisschen was zu ahnen.
Na, gucken wir mal. Wie gesagt, das ist ein Kapitel, das so für Spekulationen, für dermaßen viele Spekulationen einlädt. Bin gespannt, mit wie viel Zeit wir hier heute rausgehen.
Mhm.
Jedenfalls wusste Geloe schon, dass Morgenes tot ist.
Mhm.
Und Geloe sagt dann auch, wir haben einen großen Mann verloren. Und dann fragte Simon aber, wer ist denn wir? Ich meine, was bedeutet wir? Wir meint dann wir alle, antwortet Geloe. Mit wir meint das alle, die wir das Dunkel nicht willkommen heißen. Vielleicht meint das ja auch, wir im Bund der Schriftrolle haben jemanden verloren.
Ja, würde auch passen.
Nur sie redet sich da jetzt halt auch so ein bisschen raus, weil so mit anderen über diesen Bund der Schriftrolle sprechen, das ist ja so eine Sache, die immer so totgeschwiegen wird, ne?
Ja, wie war das mit dem Fight Club? Mit dem Fight Club spricht man nicht.
Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, genau.
Auch das. Ja, aber sie sagt auch, es geht hier eigentlich um weit mehr als nur den Kampf eines Königs mit seinem Bruder.
Mhm.
Also, und die Kriege der Menschen bringen keine schwarzen Wolken aus dem Norden oder senden die hungrigen Bären im Maya-Monat in ihre Höhlen zurück. Also sind wir wieder bei, ein Sturm zieht auf.
Ja, das ist aber sehr schön formuliert, weil, wie hieß dieser Berg nochmal?
Sturmspitze.
Ja, danke.
Ja, soll ich dir jetzt auch noch den Sturmkönig um die Ohren hauen?
Ach ja, das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Es wäre dann zu viele Zaunpfähle, die gleichzeitig auf einen herabprasseln.
Apropos Zaunpfahl, da kommt nämlich gleich der Nächste.
Okay.
Geloe stand auf und streckte sich und die weiten Ärmel ihres Gewandes hingen an ihr herunter wie Vogelschwingen.
Ah, den habe ich tatsächlich überlesen, aber ja. Huch.
Mhm. Also, ja, wie gesagt, das ist gespickt davon, diesen Anspielungen.
Ja, aber wenn man dann so weiß, dass das ein Haus ist, was auf Vogelfüßen steht, das auch so federartige Schindeln hat, über und über mit Runen bemalt ist, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Mhm.
Ja, aber jedenfalls machen sie sich dann auf und es wird jetzt tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich mal geschlafen, so. Alle schlafen dann.
Ja, was natürlich heißt, wirklich, wirklich heißt, dass Simon mal wieder träumt.
Richtig.
Und zwar ist er im Studierzimmer von Dr. Morgenes.
Mhm.
Er kennt es auch schnell und es klopft an der Tür. Und Simon wundert sich, ja, warum kommt denn der Doktor nicht einfach rein? Er müsste doch einen Schlüssel haben. Nachdem ich ja sowieso schon wieder Pirates im Kopf hatte, kam bei mir gleich so diese Assoziation, das ist aber jetzt nicht so quasi der im Traum verkleidete Pyrates, der versucht, hier wieder in Simons Kopf zu kommen, ich versuch's mal mit einem Trick, Das war so meine erste Überlegung, weil Simon ja diese Gestalt auf der anderen Seite nicht gleich reinlässt, sondern erstmal durch die Ritzen der Tür durchspäht.
Und dann ja, aber was Gestalt sieht er denn da?
Ja, eine verhüllte Gestalt.
Mhm. Mit? Ein Mann mit brennenden Augen, dessen Haupt das verzweigte Geweih eines Hirsches trug? Ach nee, das war auf dem Buch, ne?
Das war auf dem Buch, ja.
Das war auf dem Buch, aber das schleudert uns mal gerade zurück. Wohin? Zu dem Buch, aus dem Simon schreiben lernen muss, wo er sich beschwert, dass da ja nur Nabanai drin steht, dass er ja nun gar nicht versteht und wo dieses Bild auch drin enthalten ist.
Und er die Seite rausreißt.
Und er die Seite rausreißt und in seinen Alkoven hängt, genau.
Jedenfalls schaut er dann trotzdem erstmal durch die Tür durch, durch die Ritzen, ob das denn überhaupt der Doktor ist. Aber er öffnet irgendwann die Tür und diese verhüllte Gestalt gibt sich dann doch zu erkennen und er hört erstmal nur irgendwas von falscher Bote und die Figur oder was er für den Doktor hält, hob das Gesicht und die Kapuze fiel nach hinten und jetzt sehen wir da, ja, es ist etwas unschön, aber es klingt sehr nach einem verbrannten Doktor.
Mhm.
Also mehr als der falsche Bote und hüte dich, bekommt er auch nicht zu hören. Und da ist er sich sicher, dass dieses Ding, das sprach, mit Dr. Morgellas Stimme spricht.
Mhm.
Ja. Und da wird er auch wieder ruhig, wieder wach. Und anscheinend weckt er damit auch die anderen auf, die dann auch besorgt sind und auch wissen wollen, also vor allem Geloy, wir wissen, ob er schon immer solche starken Träume hatte, als er auch in der Burg gewohnt hat. Also wir können hier ganz vehement mit dem Kopf nicken, ja, hat er definitiv. Aber offensichtlich kann sich Simon nicht an allzu viel von seinen Träumen erinnern.
Ja, und am Ende dieses Absatzes kommt tatsächlich noch, er hätte dran denken und Beanerbeg erzählen sollen. Und dann kommt so die Erinnerung an die Steinigungsnacht, wo Simon ja weiterhin nicht so ganz sicher ist, ob es ein Traum oder ob er das wirklich erlebt hat. Da kommen wir ja jetzt dann in dem nächsten Abschnitt nochmal zu dieser Steinigungsnacht, weil da kommt ja jetzt noch deutlich mehr zu. Das ist ja was, wo wir uns auch nicht, oder ich mir zumindest nicht ganz sicher bin, ob Simon das verdrängt, weil er das so fürchterlich fand. Und er ist ja selber nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich erlebt oder geträumt ist.
Also immer wieder bei dem kleinen Piratus im Kopf.
Ja, genau.
Vielleicht hält es irgendwas anderes zurück. Da haben wir auch wieder Geloe, die Schultern hochgezogen wie ein Vogel. Also wie gesagt, das Kapitel strotzt vor Anspielungen auf Vögel. Und ich glaube auch noch mal kurz bevor dann wirklich, ich glaube, er grübelt auch selber noch mal ein bisschen darüber, was sich an seine Träume erinnern kann oder nicht. Mhm. Wir haben dann halt auch ein Feuer loderte auf in der Finsternis des Berggipfels und er hörte das Knarren hölzerner Räder, Traumräder.
Ja.
Also es ist, ja, so teils, teils. Also an seine Träume kann er sich nicht gut erinnern. Die Sache mit auf dem, was war's, Thistleborg, da kommen wir ja später nochmal dazu. Ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, wird es dann doch nochmal Zeit zum Schlafen. Und am nächsten Morgen ist Nebel überall, aber Geloe geht mit Malachias erstmal Moos sammeln, damit sie dieses Mädchen besser versorgen kann.
Lilith. Ja, das Mädchen hat einen Namen.
Ja, ich versuche mich um die Aussprache der Namen zu drücken, aber ich darf ja
mal
nicht.
Ach so, da kommt doch gleich noch da kommt gleich noch was, da kommt dann ein Sprechen Sie mir nach. Utuku.
Ja.
Entschuldigung. Okay, so, zurück zum, ja. Also, Geloe und Malachias sind unterwegs. Und,
ja, die beiden unterhalten sich auch ein bisschen über Geloe und Malachias.
Mhm.
Mhm. So. Und warte mal, da muss irgendwo dann nämlich auch die Stelle mit dem Haus kommen. Die sich jetzt natürlich auch versteckt. Ja, weil Beanerbeg auch fragt, woher Malachias kennt, wobei ich sage jetzt mal, kennen ist zu viel gesagt. Die sind sich halt mal über den Weg gelaufen.
Mhm.
Und ich glaube, irgendwo geht dann Simon auch raus zu Kantaka, die sich einen Fisch fängt.
Finde ich auch total süß so. Das wird dann einfach mal so nebenbei eingeflochten, ne? Dass die Wölfin da im See fischen geht. Mhm.
Die beiden kümmern sich auf jeden Fall erstmal ums Frühstück, beziehungsweise setzen Wasser auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich eher die Vorbereitung für die Medizin, die dann Geloe brauen möchte mit dem Moos.
Ja.
Und ja, irgendwann kommen auch Geloe und so viele Namen. Und jetzt sind noch nicht mal so viele Personen da. Und Malachias zurück. Und mit dem Moos macht sie dann, was auch immer, irgendeine Medizin für die
so
Verletzungen.
Ne?
Ja,
Für
Lilith, genau.
Ja, und da kommt ein Teil der Beschreibung von der Hütte. Ne? Das strohgedeckte Dach lief oben spitz zu wie ein seltsamer Hut. Simon geht nämlich raus und holt Wasser. Mhm. Das dunkle Holz der Wände ist über und über mit schwarzen und blauen Runenmalereien bedeckt. An wen erinnert uns das? An Morgannis, der die Runen über seine Tür pinselt, um die bösen Gäste draußen zu halten. Ich würde mal fast vermuten, dass das, was Geloe da auf ihrem Haus oder was da auf dem Haus ist, ob Geloe es gemacht hat oder nicht, vermutlich einem ähnlichen Zweck dient, würde ich mal fast vermuten.
Ja, das kann gut sein.
Ne, und während Simon so um das Haus herumgeht, verschwanden die Zeichen, tauchten wieder auf, je nachdem, wie das Sonnenlicht auf sie fiel.
Da steht, also an der Stelle steht zumindest, werden die Doppelstelzen erwähnt, die mit einer Art ungewöhnlicher Schindeln verkleidet zu sein.
Ja, es wird halt immer nur so in so Nebensätzen erwähnt, wie das so mit der Hütte ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da 5 Absätze nur diese Hütte beschrieben wird, sondern immer mal wieder so ein Stückchen, dass man auch als Leser oder als lesende Person sich das dann so zusammensuchen muss. Ne? Das macht es natürlich auch unheimlich spannend, weil... Also wenn ich das lese, denke ich immer, ja, passiert nichts. Aber letzten Endes passiert halt doch unheimlich viel, weil du in diesen immer wieder irgendwo dir so ein Stück mitnehmen kannst. Ne? Du puzzelst dir quasi das Bild so, auch wenn du das liest, zusammen. Mhm. Ja, und dann erzählt Binabik also, dass Geloe jetzt auf die Straße der Träume gehen möchte.
Und sie möchte da aber nicht alleine hin, sondern sie möchte da auch Simon mitnehmen.
Und Binabik, genau. Mhm. Und Simon fragt dann aber erstmal nach, jetzt erklär mir mal bitte, was ist das jetzt genau? Die Straße der Träume, weil das ist ja das, wo Okekuk, also der Meister von Binabik, gestorben ist. Und deswegen macht Simon das schon ein bisschen Angst. Ne? Es ist ihm nicht ganz geheuer.
Nee. Ja, Binabik erklärt auch, dass Träume ja zumindest so ein Teil davon sind. Aber das ist halt nur so quasi, du stehst auf irgendeiner Bergspitze und siehst was, kannst aber nicht selber beeinflussen, was du siehst. Und wenn du auf dich bewusst auf diese Straße der Träume begibst, dann kannst du da deine Schritte eher etwas lenken, wenn du die entsprechende Erfahrung hast.
Mhm, genau.
Ja, ich glaube, Simon ist nicht allzu begeistert, aber es ist wieder so dieses, ich mache einfach mal, was die anderen sagen, wird schon richtig sein. Und sie machen sich dann eben wirklich
Macht das auch, weil das halt von ihm erwartet wird, so ungefähr. Ne? Und ich sag mal, ich finde es natürlich auch, ja, so einen 15-jährigen Teenager dazu bitten, du kommst bitte mit, das setzt schon ein gewisses Vertrauen in Simon voraus, oder? Wobei es natürlich vielleicht auch tatsächlich daran liegt, dass Geloe halt gesehen hat, dass Simon in seinen Träumen sowieso schon eine starke Verbindung in diese, in Anführungszeichen, Traumwelt hat, weil er ja in der Nacht vorher so schlecht geschlafen hat und auch von diesem falschen Boten und Morgannis geträumt hat. Vielleicht ist es auch das, was Geloe dazu bewogen hat, zu sagen, dass Simon das bitte mitkommen soll.
Ne? Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach ein bisschen mehr aus ihm rauskriegen will. Was er vielleicht nicht selber so
In Anführungszeichen rauskriegen, sondern halt wissen möchte, was er denn da noch so für Wissen mit sich herumträgt, von dem er vielleicht auch gar nicht weiß, dass das Wissen ist, das er mit sich herumträgt. Ne? Manchmal ist es ja so, dass Personen Dinge wissen und gar nicht wissen, wie wichtig es ist, weil andere diese Dinge gar nicht wissen können oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht wissen. Also,
nach dem Motto, warum hast du denn nichts gesagt? Ja, ich wusste doch nicht, dass du das nicht weißt.
Ja, genau. So,
Ja.
Genau. Und ich stelle mir das tatsächlich vor wie so eine Art Trance, die es so bei den Naturvölkern gibt. Auch so mit der Beschreibung, die sitzen halt ums Feuer, halten sich so an den Händen, dass sie noch Musik machen, fehlt. Aber so kommt es einem halt schon vor. Und dann gibt es halt so eine komische Paste, die auf die Stirn, auf die Lippen aufgetragen wird. Ist schon alles so ein bisschen, erinnert schon ein bisschen an Zauberfrau, Hexe, Kräuter-Vibe, oder? Finde ich. Und die halten sich halt alle an den Händen und Geloe betont halt, Also es ist nicht schlimm, wenn ihr das loslasst, da passiert jetzt nicht viel, aber es ist besser, wenn ihr es nicht tut. Und Simon ist nachher quasi auch wirklich nur noch Bewusstsein und merkt halt eigentlich nur noch, dass er die in den Händen hält, ist sich aber seines Körpers sonst auch nicht mehr bewusst. Und empfindet dadurch auch eine gewisse Sicherheit, dass er so nach dem Motto, ich bin hier jetzt gerade mal nicht alleine. Ne? Also so kommt das für mich rüber.
Der Funke, der Simon war, glaubte immer noch zwei starke Hände zu spüren, die ihn festhielten.
Der Vogel und nachher ist er auch nur noch ein Funke, oder?
Ja, das sage ich ja, der Funke.
Ach, der Funke. Okay, ja. Ich habe Vogel verstanden, weil ich auch wieder bei Geloe und die Vögelbilder war.
Am Anfang der Seite kommt noch, ihm fiel wieder auf, wie sehr sie einem Vogel glich, einem stolzen, steil in die Höhe steigenden Vogel.
Also genau.
Es ist, wie gesagt, ist irgendwann nicht mehr sehr subtil.
Ja, aber das, was Simon dann jetzt halt auf dieser Straße der Träume sieht und worüber sich auch Geloe, Binabik und Simon nachher unterhalten, das ist jetzt halt tatsächlich das, wo so unendlich viel Platz für Spekulationen, Theorien und Ähnliches ist. Und also ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir gehen das durch und gleichzeitig sagen wir halt auch, was die im Nachhinein gesagt haben, was es denn sein könnte und was wir so dazu meinen, weil sonst wird das, glaube ich, zu durcheinander, oder?
Können wir versuchen, ja.
Wir können das versuchen, ja, wir schauen einfach mal. Da unsere Zuhörenden sicherlich hoffentlich das dann auch schon gelesen haben, verstehen die dann vielleicht auch, wovon wir reden. Okay.
Ich bin so unendlich schlecht in Traumdeutung. Es war aber auch, glaube ich, so ein 90er-Jahre-Ding, oder?
Traumdeutung, muss ich jetzt tatsächlich sagen, schießt mir sofort Harry Potter durch den Kopf. Aber ja, gut. Ich glaube auch tatsächlich, dass das eher nicht, ja, Traum. Ich glaube, das ist schon eher mehr, geht schon mehr in Richtung Wahrsagen oder luzides Träumen oder ich. Aber es hat sich ja nun schon die ganze Zeit irgendwie wie so ein roter Faden durchgezogen, dass diese Träume irgendwas zu sagen haben, weil es sind ja viele Dinge, die regelmäßig wiederkehren, die wir hier ja jetzt auch haben. Es ist vielleicht halt mal ein ganz guter Aufhänger, dass wir damit einfach anfangen, weil am Anfang ist es halt noch sehr, dass Simon gar nicht so weiß, was und wo und Wolken und Nebel und da ist noch so keine Zielrichtung und auch noch kein klares Bild quasi.
Wobei das dann irgendwann übergeht in eine riesige Höhle in einem ungeheuren Loch im Mittelpunkt des Berges.
Ja, Moment, der Berg ist aber ein Eisberg.
Mhm.
Ne? Also, ja. Mhm. Genau, ein Eisberg und in dessen Inneren, so. Und es ist halt, ja, total schwierig auch zusammenzufassen, ohne das jetzt alles einfach der Reihe nach vorzulesen, ne?
Ja.
Also, er ist in dieser riesigen Höhle in dem ungeheuren Loch im Mittelpunkt des Berges. Schneewolken und,
sagen wir es mal so, Schnee und Eis deuten auf jeden Fall irgendwo auf den Norden hin.
Mhm.
Also sind wir vielleicht doch irgendwo da oben bei den Nornen oder Sturmspitze. Ich sage jetzt mal, allzu viele Berge, die bisher erwähnt worden sind, haben wir ja auch nicht.
Mhm. Im Nebel über diesem Brunnen schwebte auf rätselhafte Weise ein unerklärliches Etwas, dessen Form nicht recht erkennbar und dessen Ausdehnung nicht völlig vorstellbar war.
Also undefinierbare Wesen hatte Simon ja schon mal öfters in seinen Träumen.
Ja, Momo. auf eine nicht genau zu erläuternde Weise sah es aus wie ein Musikinstrument. Da muss ich jetzt leider Gottes mal einmal Musikinstrument, Punkt. Nur fürs Protokoll. Werden wir irgendwann eines Tages in, ich weiß nicht wie viele Episoden, kommen wir auf dieses Musikinstrument nochmal zurück. So, und dann, kommen wir zu dieser Gestalt, ne?
Da musste ich witzigerweise an das Silmarillion denken. Das tatsächlich mit dem großen Gesang und Musik anfängt. Und mit dem die Welt geschaffen wird.
Ich gestehe tatsächlich, dass ich das Silmarillion nicht gelesen habe.
Ich hatte mich auch 3 Anläufe gekostet und ich bin immer noch nicht durch.
Gut, dann bin ich ja beruhigt.
Aber es fängt mit der großen Musik an, die quasi die Welt erschafft.
Gut. Also wir kommen irgendwann eines Tages auf dieses Instrument zurück. Ich habe eine ziemlich klare Vermutung, was das ist oder sein könnte oder was gemeint sein könnte. Ja? So, aber dem Brunnen gegenüber saß auf einem eckigen Thron eine Gestalt.
Mit einem weiß-silbernen Gewand.
Mhm.
Und einer Maske.
Mhm.
Und sieht eher weiblich aus.
Ja, Und dabei handelt es sich um...
Das kommt später, ja, genau.
Ja, aber ganz ehrlich, Utuku, die Nornenkönigin.
Genau, die Königin der Nornen. Ach, deswegen heißt das nächste Buch so, oder wie war das? Oder
das nächste? Das übernächste. Ja, genau. Wobei das ja tatsächlich der deutsche Titel ist. Im Englischen existieren der dritte und vierte Band in dem so nicht. Da existiert halt der dritte Band in zwei Teilen. Und der erste heißt Siege und der zweite heißt Storm oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht genau. Also da kommt die Nornenkönigin als Titel nicht vor.
Ja, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe. Danke. Schön, dass das manchmal, dass das Buch die Nornenkönigin heißt, dass das eine Anspielung auf die gute Dame sein könnte. Danke.
Bitteschön. Gern geschehen.
Manchmal muss man Sachen ausgesprochen hören, damit man sie kapiert.
So, ja, also.
Kurze Zwischenfrage. Unterm Hochhorst, diese Gestalt, die irgendwo zu Staub zerfallen ist, das war aber nicht auch zufällig die Nornenkönigin, oder?
Nein.
Nein, gut.
Nein. Das war definitiv nicht die Nornenkönigin. Da habe ich einen Verdacht, wer das sein könnte, aber dem muss ich auch irgendwann nochmal nachspüren. Also, nein, das ist nicht Utuku gewesen.
Okay. Aber da diese Assoziation hatte ich, weil das ja auch quasi alles gefühlt so eine Traumwelt war und nicht wirklich da. Und da wir schon mal eine weibliche Statue hatten.
Mhm. Ja. Ja, und diese Vision von dieser Nornenkönigin auf ihrem Thron wandelt sich dann zu einem Buch.
Mit Runen.
Und zwar mit Runen, genau. Auf diesen Runen, die formen das Wort Duswarden wird. Wer jetzt aufgepasst hat und diesen Podcast von Anfang an gehört hat, weiß, dass das eigentlich so... Was?
Gleich im Vorwort drankommt. Wobei das Simon ja an der Stelle noch nicht weiß. Also er kann die Runen nicht lesen, aber das wird ihm später, glaube ich, von Geloe und Binabik erklärt. Genau. Und die kommen gleich im Vorwort vor.
Genau. Also im Geheimnis der großen Schwerter.
Oder auch das Verhängnis der großen Schwerter.
Nein, das Verhängnis, also die Serie, also diese Buchserie, komme ich auch gerne mit durcheinander. Die Buchserie heißt das Geheimnis der großen Schwerter und das verhängnisvolle Buch heißt das Verhängnis der großen Schwerter. Mhm. Und Simon erkennt dann nachher in dem Buch auch tatsächlich noch drei Schwerter, kann sie aber nicht so genau erkennen.
Naja, er kann zumindest die Griffe erkennen.
Mhm. Also und eins kommt ihm auch merkwürdig bekannt vor, ne?
Ja.
Eins hat einen Griff wie ein Osirisbaum.
Das zweite einen rechtwinkligen Giebel, wie rechtwinkligen Giebelbalken eines Daches. Und das dritte besaß ein seltsames Doppelstichblatt, dessen Kreuzstücke zusammen mit dem Griff eine Art fünfzackigen Stern bildeten.
Mhm. Und woher kommt Simon das bekannt vor?
Ich weiß er ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen.
Was meinst du denn dazu? Welches Schwert könnte es sich denn handeln?
Leid?
Ja, bin ich ziemlich sicher, dass das Leid sein soll.
Ja, also es würde von der Beschreibung her passt es am besten zu dem.
Also es ist ja tatsächlich so, nachdem die drei dann irgendwann aus ihrer Trance mit einem riesigen Knall, kommen wir gleich zu, wieder wach geworden sind, unterhalten sie sich auch über diese Schwerter. Die anderen haben die Schwerter nicht gesehen, deswegen hat Simon sie beschrieben. Und Simon kommen diese Schwerter halt, oder eines dieser Schwerter kommt ihm irgendwie bekannt vor. Und er erzählt später auch noch von der Steinigungsnacht, was er da erlebt hat. Es ist allerdings so, dass ihm das Wissen um dieses Schwert anscheinend komplett entfallen ist. Also er weiß da auch nicht mehr, dass dieses Schwert vorkam. Er weiß noch, dass da auf dem Berg ein Pakt eingegangen worden ist. Er weiß auch noch, wer da alles anwesend war. Das kriegen wir dann gleich auch noch. Aber das Wissen um dieses Schwert ist anscheinend völlig aus seinem Kopf raus. In diesem Moment.
Genau.
Ne? Also haben wir drei Schwerter. Welche drei? Also... Wer da jetzt nicht vermutet, dass das die drei Schwerter sind, um die es hier sowieso geht. Memory, Sorrow und Thorn. Ne?
Ja, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit Memory.
Ja, das ist aber durchaus gewollt.
Weil ich meine, Thorn ist ja schon ein paar Mal erwähnt worden. Das ist ja das Schwert von Camaris. Leid haben wir ja jetzt auch schon diverse Male diskutiert. Aber
es wäre doch völlig langweilig, wenn du jetzt schon alle drei Schwerter kennen würdest. Ich meine, wir haben gerade mal das erste Buch zur Hälfte durch. Ich meine, war langweilig.
Da ist der Schnitt 2 von 3 noch ganz gut.
Ja, eben. Da sind wir doch schon ganz gut dabei. Ne? Also von dessen wegen, ja. Und dann hat Simon so das Gefühl, dass er zurückfällt von diesem Berg und aus der Brunnenkammer und aus diesem ganzen Traum raus, weil die Schwerter verschwinden dann auch.
Und irgendwann formt es sich aus der Leere vor ihm wieder von neuem, der Eisberg.
Mhm. Ja, und Simon wehrt sich auch dagegen, dieses, ich sag mal, aus dem Traum rausfallen. Er möchte halt eigentlich auch noch mehr Antworten haben. Er möchte eigentlich wissen, was hier jetzt so vor sich geht. Und Will versucht halt, diesen Traum festzuhalten und will wissen, warum Morgan ist gestorben ist und was mit Dohaias passiert ist und was überhaupt so vorgeht. Und dann formt sich diese Leere wieder zu diesem Eisberg. Ja. Und dieser Berg wächst höher.
Ja. Mit einem eisigen Turm. Baum, meine ich.
Erst Baum. Und diesen Baum fallen dann nachher die Äste ab und dann haben wir wieder einen Turm. Genau.
Womit wir wahrscheinlich wieder beim Engelsturm sind.
Exaktamente.
Weil es ist ja ein Turm, den Simon kannte.
Ja, genau.
Ein Turm, der schwankt. Und ja, dann kommt wieder so eine Stimme, so kleine Fliege, du bist zu uns gekommen. Das würde ich jetzt auf Anhieb nach dem Wesen interpretieren, dass wir schon diesen Traum mit dem Rat hatten.
Mhm.
Also er wird hier irgendwie wiedererkannt.
Mhm. Ja. Yep. Wahlweise könnte es auch Prürates sein.
Nee.
Nein?
Nee.
Gut.
Nee. Eher Ineluki.
Eher Ineluki? Ja, gut. Oder irgendwas mit Ineluki assoziiertes. Ja?
Ja, definitiv.
Mhm. Mhm.
So mächtig ist Prürates dann doch wieder nicht.
Kein Kommentar.
Ja, nee. Auf jeden Fall wird er hier dann irgendwo gerettet. Also nachdem er da anscheinend schon wieder die falschen Augen auf ihm liegen, wird er quasi von diesem zerstörerischen Hass des Wesens, das ihn gepackt hat, gerettet. Und zwar von einer Eule. Von den mächtigen Klauen einer großen grauen Eule, die dahin brauste. Wir brauchen keine Adler, wir haben Eulen.
Ich finde Eulen ja tatsächlich auch mindestens genauso spannend.
Ne? Ja, und diese Eule rettet ihn und bringt ihn auch aus diesem Traum raus. Und wie sollte es anders sein? Das ist tatsächlich Gelue. Also sie werden dann alle wieder, also zumindest werden jetzt erstmal Binabik und
Simon wach,
geführt, genau. Mit dem Kater aus der Hölle, hätte ich gesagt.
Ja. Mhm.
Geloe brauchte etwas länger und Binabik ist auch der Meinung, ja, sie ist eine mächtige Frau, aber sie scheint hier fast alle Kraft verbraucht zu haben. Und ja,
ging genau.
Wohl an ihre Grenzen ihrer Kräfte, da Simon noch rechtzeitig rauszuholen.
Mhm. Und Simon geht dann raus und will nochmal Wasser holen und bemerkt er etwas ziemlich Komisches. Irgendwie denkt er sich, also irgendwie sah das hier vorhin anders aus. Hat sich so gefühlt irgendwie verändert, aber eigentlich hat sich nichts verändert und das sieht halt irgendwie so verschoben aus.
Mhm. Ja, man weiß nicht so ganz, was es war.
Mhm.
Bringt auf jeden Fall das Wasser zu Binabik und Geloe und da wird ihm dann wirklich auch bewusst, dass Geloe ihn gerettet hat.
Mhm.
Und ja, irgendwann wird dann auch sie wieder wach.
Ja, und Malachias mischt sich da dann halt tatsächlich mal ein, der ja die ganze Zeit wohl nur daneben gesessen hat. Mhm. Und sagt also, dass das ganze Haus gebebt hätte.
Mhm.
Und dann fragt Simon da halt nochmal nach. Und Malachias sagt dann, als ob jemand das Haus hochgenommen und wieder hingesetzt hätte.
Mhm.
Was auch diese in Anführungszeichen verschobene Aussicht erklären würde. Also, dass das Haus halt nicht mehr genau an der Stelle steht, an der es vorher stand.
Mhm. Stimmt, ja. So, ja. Das ist mir nicht aufgefallen.
Echt nicht? Okay. Mhm,
so.
Ja, ich also habe das schon
beide Sachen in Verbindung.
Ein paar Mal öfter gelesen. Von
ja. Der Nebel ist jetzt dann auf jeden Fall weg und es fängt zu regnen an.
Mhm.
Auch Geloe wird irgendwann wach und ja, die kräftigen sich erstmal mit Suppe. Und besprechen dann, glaube ich, das Ganze auch, was sie da selber rausinterpretieren und eben, dass diese Frau mit der silbernen Maske Utuku war, die Königin der Nornen.
Mhm.
Nochmal zu den Nornen bei der Gelegenheit.
Ja.
Dass sie ja früher einst zu den Sisi gehörten.
Ja.
Also, und die quasi mehr so ein verschollener Stamm sind, der sich da irgendwo in den Norden Ich finde, das ist eine kleine Anspielung auf Tolkien. Sie kamen nie nach Assur. Sie haben nie Assur gesehen. Das ist für mich so, das sind Dunkelelben. Und Dunkelelben heißen eigentlich Dunkelelben, weil sie nur Böses im Sinn haben, sondern weil sie nie das Licht der Bäume gesehen haben.
Ja.
Passt irgendwie.
Ja, diese ganze Geschichte, so langsam klärt sich das alles. Ne? Also Nornen scheinen halt in irgendeiner Art und Weise Sithi zu sein. Aber wie schreiben sie es hier? Oder wie sagt Gelue es? Ein verschollener Stamm oder Abtrünnige?
Wobei sie ja jetzt auch feststellen, sie sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass die Sithi und die Elias quasi zwei verschiedene Parteien sind und müssen jetzt eigentlich feststellen, dass sie ja irgendwo sich gegenseitig unterstützen. Vor allen Dingen, weil jetzt dann auch Simon das Ganze wieder hochkommt mit...
Moment, die Sithi nicht, die Nornen.
Ja,
Entschuldigung. Also ja, es ist ein bisschen schwierig, weil, also eigentlich heißt dieses ganze Volk sind die Kaidaya. So, das sind Sithi und Nornen zusammen. Die spalten sich irgendwann auf in Sithi und Nornen, aber tatsächlich ist Sithi trotz allem so der Überbegriff, der immer noch so quasi oben drüber hängt. Das ist ein bisschen... manchmal ein bisschen verwirrend. Ja? Weißt du, wie ich meine?
Also, ja, erklär mal den Leuten den Unterschied zwischen Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer.
Ja, genau. Also eigentlich ist es das Gleiche, aber dann doch wieder nicht. Genau. also deswegen ist es ein bisschen schwierig. In späteren Büchern wird das mehr differenziert und differenzierter betrachtet. Ist im Moment noch nicht so der Fall. Braucht auch noch nicht unbedingt zwingend. Macht es aber manchmal ein bisschen schwierig.
Dann bleiben wir.
Weil es ist ja jetzt tatsächlich so, dass Simon halt auch sich Gedanken macht, die Nornen helfen Elias, mich zu jagen. So, das wird ihm ja in diesem Moment dann irgendwann glasklar und er sagt, okay, die haben was gegen mich. Andererseits hat er ja auch die Sithi oder zumindest einen Thesar schon kennengelernt, der ihm ja dann den weißen Pfeil gegeben hat. Der scheint ja nun nicht unbedingt gegen Simon zu arbeiten.
Ne? Ja, nur so mal es so. Ist ja schwierig, vor allen Dingen, weil gerade ja Eneluki Sturmkönig ja eher zu den Sithi zu zählen scheint, aber jetzt eigentlich dann eher auf der Seite der Nornen ist. So rein instinktiv gesagt.
So, und jetzt wird es kompliziert und das breite ich jetzt nicht vor dir aus, weil dann müssen wir uns nämlich tatsächlich mit Sithi-Stammbäumen unterhalten und dann fangen wir wirklich bei Adam und Eva an und ist jetzt auch alles gar nicht nötig. Wird irgendwann im Laufe der Zeit, kommt das sicherlich dann, ja. Gut. Aber das halt nochmal, wir müssen halt ein bisschen differenzieren zwischen Sithi und Nornen und den Unsterblichen aka Sithi und Nornen zusammen, die halt häufig auch noch als Sithi firmieren.
Bleiben wir jetzt erstmal damit, dass dass wir die Nornen einerseits, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bösen haben.
Ja.
Und die Sithi vielleicht die Guten sind oder noch ein bisschen sich vielleicht raushalten. Und wir haben noch Elias und Pyrates.
Und ja, sehr schön. Sehr gut zusammengefasst.
Gut. Weil jetzt erinnert sich Simon wieder an diese eine Nacht.
Ja, an die Steinigungsnacht. Genau. Erzählt das auch alles, ist sich dann auch ziemlich sicher, dass diese schwarz gekleideten Personen, die da mit dem Wagen kamen, dass das auch Nornen waren, kann sich auch erinnern, dass da ein Pakt geschlossen worden ist, hat aber überhaupt keine Erinnerung an Jingizu, an das Schwert.
Was ich an der Stelle auch faszinierend fand, weil er fing ja an mit, er war auf dem Friedhof und hat da eine Stimme gehört, was wahrscheinlich seine Assoziation mit Nornenkönigin und irgendwelchen komischen Gestalten auf Friedhöfen, dass da Malachias schon mal nervös wird, der da schon mal unruhig in der Gegend rumrutscht.
Ja, genau.
Das ist mir auch sofort aufgefallen. Aber ja, erzählt eben dann noch diesen ganzen Rest auf dem Fisterborg und ist sich eben mit den Nornen sicher, dass die quasi einen Pakt geschlossen haben. Und ja, er selbst bringt dann auch das Gespräch auf Pyrates, weil er gefragt wurde, ja, wie konnte Elias einen solchen Pakt mit den geheimnisvollen Nornen schließen? Und da ist sich Simon sehr sicher, dass Pyrates schuld ist. Also das haben wir ja auch schon so mitbekommen. Also derjenige, der eigentlich diesen Pakt eingefädelt hat, Vaprurates, weil wir wissen ja, dass eigentlich die eine Teil der Bezahlung quasi Josuas Leben gewesen wäre, wenn er nicht rechtzeitig geflüchtet wäre. Aber das weiß ja Simon nicht mehr. Warum auch immer.
Und er hat halt überhaupt keine Erinnerung mehr an Jingizu oder Leid.
Mhm. Ja, sie haben dann eben nochmal dieses Gespräch über die drei Schwerter, dass also Simon die auf jeden Fall gesehen hat, der Rest ist sich nicht so sicher. Und dann ist jemand geständig und sagt, übrigens war ich das, die du auf dem Friedhof gehört hast. Da meldet sich nämlich Malachias. Und was anscheinend Geloe von Anfang an klar war, haben die anderen beiden nicht mitbekommen. Nämlich, dass Malachias eigentlich gar kein Junge ist, sondern ein Mädchen.
Und auch gar nicht Malachias heißt, sondern Maria.
Mhm. Ja. Frei nach dem Motto, das ist ja ein Mädchenname. Sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ich bin halt auch ein Mädchen, ne?
Ja.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich total fuchst, weil es nicht passt.
Was passt denn nicht?
Also Lilith ist anscheinend eine kleine Zofe der Prinzessin.
Von Prinzessin Miriamel.
Ja, also viele Prinzessinnen haben wir ja noch nicht kennengelernt.
Mhm.
Jetzt wäre für mich es quasi ein Wink mit dem Zaunfall, dass Malachias eigentlich auch gar nicht Maria heißt. Da ist nämlich von dem Namen ist der Weg auch nicht mehr weit zu Miriamel.
Okay.
Die ja auch ein ähnliches Alter hat wie Simon und Malachias. Was nicht passt, ist Malachias Haarfarbe.
Marias Haarfarbe.
Oder Marias Haarfarbe.
Ja.
Weil ja. Miriamel wird eindeutig als goldblond beschrieben.
Ja, und Malachias oder Maria hat
rabenschwarzes Haar. Ich habe nachgeguckt. Das macht mich
irre.
Die Haare
und
so Maria wie Krähenflügel.
Ja, Maria sagt jetzt halt, sie wäre auch unterwegs. Sagt sie das hier schon? Dass sie unterwegs ist nach Naglimund?
Ja, ja, sie muss eine wichtige Botschaft, muss Prinz Josua eine wichtige Botschaft von seiner Nichte Miriamel überbringen.
Genau.
Ja. Lass das mal so stehen.
Ja. Gut.
Würde auch viel besser passen, selber zu flüchten, vor allen Dingen, nachdem die Prinzessin geflüchtet ist oder verschwunden ist. Die ist nicht in Meerimund, ich bleib dabei. Würde es viel besser passen, dass sie sich selber auf den Weg nach Naglimund macht. Vor allen Dingen, nachdem sie ja davon ausgehen muss, dass Prinz Josua nicht irgendwo gefangen gehalten worden ist. Das weiß sie ja nicht, was mit dem passiert ist. Also wird sie sich gedacht haben, vielleicht ist der tatsächlich in Naglimund, wie die Gerüchte sagen. Ja, anstatt irgendeine Bedienstete, von der wir noch nichts gehört haben, loszuschicken. Und sie ist ja auch ein bisschen, also Simon sieht ja auch ein bisschen Erleichterung in ihren Augen, als Geloe sagt, naja, du kannst zwar gehen, aber du musst Lilith hier lassen, weil die ist definitiv nicht fit genug und wird es auch so schnell nicht sein. Und da scheint ihr in ihren Augen ein bisschen Erleichterung durchzukommen, weil wenn das Mädchen wach wird und die sind alle da und meine Theorie würde stimmen, bis auf die Haarfarbe, würde sich ein kleines 10-jähriges Mädchen wahrscheinlich ziemlich schnell verplappern.
So,
fertig.
Mhm. Okay, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ne? Ja, yeah, ich brauche das Kommentarschild nicht hochhalten, du weißt das eh, dass ich dazu nichts sage, ne?
Ich weiß.
Gut, lassen wir das mal so hingestellt sein. Ich finde tatsächlich, Binabik stellt dann also fest, okay, wir wollen nach Naglimund. Wie kommen wir denn da jetzt hin?
Und Gebirge.
Da sind so ein paar Möglichkeiten, die dann mit Geloe durchdiskutieren. Und es kommt eine Sithi-Stadt zur Sprache. Soll ich oder möchtest du sie vorlesen?
Daichikiza?
Ja. Passt schon, Daichi Kisa. wir hatten die Diskussion um die großen neuen Sithi-Städte irgendwann schon mal angefangen. Wir hatten schon zwei.
Mhm.
Und zwar hatten wir, Moment, wir hatten Asur, ne?
Ja, die andere da oben in...
Tumitai.
Ja, genau.
Genau, den Pfeilmacher aus Tumitai, ne? Der kam in Kapitel 17, Asua kam schon ganz am Anfang und hier ist jetzt Daichi Kisa, das ist Kapitel 26, da haben wir 1, 2, 3. Ist nach dem Viertel des ersten Buches auch schon eine ganze Menge, finde ich. Jedenfalls ist es halt so, dass, dass durch den Wald nach Daichi Kisa ein Weg ist und von dort gibt es halt eine sogenannte Steige hinüber nach Naglimund.
Und zumindest scheint Geloi hier mal ganz kurz in Erinnerungen zu schwelgen, was dazu passen würde, dass du sagst, man weiß nicht so genau, wie alt sie eigentlich ist.
Mhm.
So dieses, ach ja. Also scheint sie es ja schon mal zu besseren Zeiten kennengelernt zu haben. Als es wahrscheinlich noch voller Leben war.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Aber sie schickt die drei jetzt auch wieder ins Bett, weil das wird wahrscheinlich auch eine ziemlich anstrengende Reise weiterhin werden. Und sie ist jetzt selbst erstmal schlaff wie ein Weidenzweig.
Ja, genau.
Weil Simon halt sagt, er findet es nicht, er würde es eher mit einer Eiche vergleichen, aber auch die kann wahrscheinlich von dem Sturm umgeworfen werden.
Mhm.
Oder in einem Sturm Schaden nehmen. Ja, er grübelt dann noch ein bisschen über Maria nach und überlegt sich, wie ihm das entgehen konnte. Aber naja, er hat sich, genau, weil Simon das überhaupt nicht unterscheiden kann. Ein Knaben, der nicht wusste, wie ein Mädchen aussah. Also, wo ich mir denke, naja, aber Simon hat sich auch in seinem Alter durchaus schon um das andere Geschlecht Gedanken gemacht. Hätte ihm durchaus vielleicht auffallen können.
Ja.
Sag nur Hepzibah.
Ja.
Ja, aber er fragt sich auch, woher sie überhaupt seinen Namen kennt.
Mhm, und wieso sie sich den gemerkt hat und wieso sie da oben auch nach ihm gerufen hat, ne?
Mhm.
Also damals in
der Reinigungsnacht. Berechtigte Frage.
Mhm.
Ja. Und während der Regen an das Haus trommelt oder die Hütte trommelt, schläft dann Simon doch mal ein.
Und damit endet das Kapitel.
Ja, Abgesang.
Genau.
Ihr könnt uns erreichen über Instagram, Facebook, über die E-Mail-Adresse zketpodcast@gmail.com. Ihr könnt uns überall bewerten, wo es Podcasts gibt.
Und rezensieren, da freuen wir uns eigentlich noch viel, viel mehr drüber, wenn da mal jemand ein paar nette Worte über unseren Podcast schreibt. Und natürlich auf unserem Bitte?
Wir lesen alle netten Worte.
Die unnetten lesen wir auch, aber die merken wir uns nicht.
nicht, dass wir da welche bekommen hätten, Gott sei Dank.
Bis jetzt Gott sei Dank noch nicht. Hurra. Und ihr könnt uns natürlich auch auf unserem Discord-Server Gesellschaft leisten. Kleiner Einwurf an dieser Seite, bitte denkt daran, dass sowohl Sabrina als auch ich auf alle unsere Konten Zugriff haben. Wenn ihr also mit uns über irgendetwas reden möchtet, was jenseits der aktuellen Podcast-Folge passiert, schreibt bitte eine große Spoilerwarnung rein, damit die Sabrina das nicht liest. Oder bessere Variante, kommt auf den Discord-Server und lasst euch da die Rolle für den Bund der Schriftrolle geben. Denn damit schalten wir euch den Spoiler-Kanal frei und da darf dann hemmungslos spekuliert werden. Und ich gehe da jetzt gleich auch nochmal hin, weil ich habe nämlich eine Frage. Wo hatte ich denn vorhin eine Frage? Ach ja, genau, das Musikinstrument. Da werde ich gleich nochmal versuchen, ob ich da nicht noch eine Antwort finde, die mir da so über den Weg läuft. Weil ich habe da ein ziemlich klares Bild von. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich weiß, was gemeint ist und hätte gerne da noch eine Bestätigung von jemand anderem. Ja.
Ja, dann okay. Viel Spaß.
Ja.
Es gibt aber auch zu jedem Kapitel einen eigenen Bereich, damit man sich selber nicht spoilern muss, damit man da auch weiterhin mit diskutieren kann. Also, und da freuen wir uns auch immer wieder über Beteiligung.
Wir freuen uns generell über Beteiligung. Und downloaden und weiterempfehlen und überhaupt. Und jetzt haben wir genug die Werbetrommel gerührt. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
ein Dreiviertelstunde, ne?
Ja.
Dampfen wir wieder auf ein bisschen weniger zusammen, aber anderthalb Stunden könnten das wohl werden.
Mhm. War aber klar bei dem Kapitel. Vor allen Dingen beim zweiten Kapitel.
Ja, bei dem zweiten war schon klar. Da passiert unheimlich viel.